Ja, hallo zusammen, liebe Zuschauer, lieber Edgar, herzlich willkommen zum Live-Chat. Hallo.
Namaste an alle. Danke fürs Dasein.
Wir haben das diesmal so gemacht, dass die Leute, die auf Zoom sind, da ist der Ton abgeschaltet. Wer gerne mit Edgar sprechen kann, ist herzlich dazu willkommen. Nur bitte die Hand heben, dass wir wissen, dass du das möchtest. Dann schalten wir den Ton an, wenn das dann soweit ist. Die Swantje baut das dann ein in den Ablauf. Okay, und dann jetzt viel Spaß beim Live-Chat für uns alle.
Jupp. Jo, danke nochmal an Evaseto und Swantje und Namaste an alle und willkommen zum Live-Satsang. Wie immer sind alle Fragen erwünscht und erlaubt über YouTube oder eben in einen Dialog gehen. Wie gesagt, mit Handheben wird jemandem dann das Audio eingeschaltet und wir können in Dialog gehen oder eben Fragen stellen über den YouTube-Chat. Und danke an Swantje, wenn sie wieder vorliest. Das finde ich ganz toll. Das macht das Ganze viel einfacher für mich. Jo. Und während keine Fragen oder noch keine Fragen da sind, kann man einfach so da sein, in Stille sein, bei sich bleiben, vielleicht die Augen schließen, den Atem beobachten, schauen, was gefühlt wird, ob irgendetwas auftaucht, Gedanken, Emotionen, irgendetwas da sein mag. Gibt kein richtig und kein falsch. Das, was da ist, ist immer richtig und darf auch geäußert werden. Oder wenn Fragen auftauchen, die können dann gestellt werden. Und ansonsten einfach bei sich bleiben. Körper wahrnehmen, Atem. Wahrnehmen, dass du wahrnimmst, dass hier Wahrnehmung geschieht. Mehr braucht's nicht. Mehr braucht's auch nicht, um zu sein, generell. Darf alles erscheinen, wie es mag. Kommen und gehen. Oder auch bleiben. Bemerke immer, dass hinter all dem, was du wahrnimmst, Gedanken, Gefühle, Körpersensationen, meine Stimme, vielleicht einen Computerbildschirm, dass hinter all dem jemand ist, der all das wahrnimmt oder die all das wahrnimmt oder das alles das wahrnimmt, nämlich die Wahrnehmung selbst. Die ist immer da, egal welche Inhalte erscheinen und kommen und gehen seit Anbeginn deines Seins hier in diesem physischen Körper, war diese Wahrnehmung immer da. Egal, ob sie Worte gefunden hat für das, was sie wahrnimmt oder nicht, sie war immer da von Anbeginn. Egal, ob Sinne, welche Sinne wahrgenommen wurden, ob Sehen geschah, ob Hören geschah, ob Fühlen geschah, Spüren, Riechen, Schmecken, oder ob all das gar nicht geschah, die reine Wahrnehmung nur geschah und die Inhalte waren Gefühle oder Gedanken. Auch das ist wie ein Art Sinn. Auch das waren nur Inhalte dieser einen Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung ist Bewusstsein, die ist ohne Ort, letztlich ohne Zeit, die ist ewig. Selbst wenn alles verschwindet, selbst wenn die ganze Welt verschwinden würde, das bleibt, das bist du. Das ist das, was ewig ist. Und immer in diesem einen ewigen Moment verweilt. In diesem ewigen Jetzt. Wo nur scheinbar Zeit vergeht, weil Dinge kommen und gehen. Wahrnehmungen kommen und gehen. Die Inhalte der Wahrnehmungen. Aber das Wahrnehmende bleibt. Ist auch jenseits dieses Ich-Gedankens. Selbst wenn vollkommene Präsenz verschwindet, bleibt diese Wahrnehmung, das Wahrnehmende. Auch wenn es nur reine Seligkeit wahrnimmt, reines Sein ohne Ich. Diese Seligkeit ist deine Heimat, diese Stille, dieser Friede, der da darin liegt. Das bist du. Ja, war jetzt eine spontane kleine Meditation zu Beginn. Und wenn daraus Fragen entstehen, und welcher Art auch immer, spirituell, profan, egal, wenn an sie gestellt werden.
Da gibt es eine erste Frage im Chat von der Brigitte. Lieber Edgar, entscheidet das Leben oder Gott, wie mein Leben verläuft? Auch Beziehungen?
Hallo, Namaste, Brigitte. Eigentlich entscheidet gar niemand. Das Leben läuft ab. Man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Man kann einen sogenannten wollenden oder willen konstruieren und mit einbauen. Und auch das ist eine Seite der Wahrheit. Eine andere Seite der Wahrheit ist, dass alles geschieht, wie es eben geschieht, ohne Entscheider. Man kann jetzt die Zufälle, wenn sie sich aneinander fügen, göttliche Intelligenz nennen, und da ist auch was dran. Man kann es auch so sehen, dass das ohnehin schon alles längst entschieden ist und abläuft wie eine Maschine. Und all diese verschiedenen Wahrheiten und Wahrnehmungen, Betrachtungswinkel auf das scheinen sich zu widersprechen, aber tun es nicht. Im Prinzip ist Wahrheit etwas quasi multidimensionales. Und je nachdem, wo wir uns befinden, in unserer Entwicklungsstufe, in unserem Bewusstsein, nehmen wir die Wahrheit meistens einseitig wahr, weil es so am gesündesten ist, wenn sie sich nicht widerspricht, und glauben dann an diese eine Wahrheit. Und diese eine Wahrheit liefert uns dann wie so eine self-fulfilling prophecy auch das Ergebnis, also tut so, als wäre es dann wirklich wahr. Bis wir es irgendwann in Frage stellen und zu einer anderen Wahrheit vielleicht finden, die ebenfalls in diesem Jetzt dann, was dann geschieht, absolut als wahr erscheint. Aber all dies ist nur relativ, aber ich würde nicht einmal sagen nur relativ, weil absolutes ist da gar nicht, sondern all diese Wahrheiten geschehen wie multidimensional übereinander, wie Layer, wie Schichten, in denen wir wechseln können und sind meist auch nur für den Verstand wahr. Man kann sich das vorstellen, man schaut wie in so einem, wenn man es jetzt ein bisschen wissenschaftlicher sehen will und nicht so spirituell erklärt, dann kann man es sich so vorstellen, als würde man eigentlich da in eine Art Quantenfeld schauen, wobei das Quantenfeld selbst auch das ist, was schaut. Und dieses Quantenfeld ist ein Wandelmonster, so als würde man Schrödingers Kiste, wer das kennt, Schrödingers Kiste ist ein Quantenexperiment, wo eine Katze drinnen ist und aufgrund von, kann man nachlesen, bestimmten Experimenten auf atomarer Basis, entweder die Katze lebt oder nicht lebt, und solange man die Kiste nicht aufmacht, ist sowohl als auch, ja, es ist sowohl tot als auch lebendig. Und das ganze Universum ist aus meiner Sicht so. Und die ganz alle Wahrheiten sind aus meiner Sicht so. Das, was geglaubt wird, manifestiert sich. Es hängt zusammen. Also dieser Beobachter, der die Kiste öffnet und daran glaubt, dass er eine lebendige oder eine tote Katze vorfindet, der ist Teil dieses ganzen Experiments. Drum solche Fragen, gerade nach dem freien Willen, will ich gar nicht mehr beantworten in einem Entweder-Oder-Feld. So quasi, ja, gibt es nicht, ist alles vorbestimmt, ist nicht vorbestimmt. Für mich geschieht all dies gleichzeitig und es kommt ganz darauf an, auf welche Wahrheit man sich einlässt. Diese Wahrheit manifestiert sich dann auch, zeigt sich und ist aber letztlich ganz am Ende ebenfalls eine Täuschung. Weil alles eine Täuschung ist, weil alles nur ein traumhaft ist, traumhaft. Wirklich ein Traum ist und traumhaft ist und das bedeutet, es ist alles möglich und nichts konkret. In einem Traum kann alles sein. Du kannst einen Traum träumen, wo alles vorbestimmt ist. Du kannst einen Traum träumen, wo du scheinbar einen freien Willen hast. Du kannst einen Traum träumen, wo da das Göttliche ist, das Ganze, das für dich handelt und entscheidet. All das ist gleichzeitig wahr. Und all das geschieht hier. Und die Antwort hilft da jetzt gar nichts, das ist mir klar. Außer dass du vielleicht die Frage loslässt, weil sie unwesentlich ist. Weil es für dich nur darum geht, wie ist dein Leben, was geschieht. Wenn da ein Wollender ist, wenn da jemand ist, der glaubt, entscheiden zu können, dann soll er es tun. Und auch das ist der Wille Gottes, wenn man so will. Mein Wille ist dein Wille. Dein Wille geschehe, weil es nur deinen Willen gibt. Ja, sozusagen. Und da wir diesen deinen Willen, diesen seinen Willen oder ihren Willen, ja, spüren wir halt subjektiv als mein Wille, weil wir ja auch Gottgöttin sind. Ja. Also spüren wir das als mein Wille, aber das ist halt so, dieses Mein ist nicht persönlich zu nehmen, das ist nicht so individuell und getrennt zu sehen, sondern das ist schon dieser eine Wille. Also wenn dieser eine Wille erscheint als Wille, als mein Wille, dann ist da jetzt Wille und ich bin in dieser Dimension der Wahrheiten unterwegs, wo es einen Willen gibt, scheinbar meinen und ich kann entscheiden. Oder ich gehe in die Hingabe und ich sehe hier das eine Göttliche, das entscheidet und ich gebe mich dem Ganzen hin, wie es geschieht. Also lebe eigentlich völlig ohne sogenannten Eigenwillen, sondern nur in diesem Dein Wille geschehe, dann ist das meine Wahrheitsebene und dann ist das richtig und dann darf das sein. Und wenn ich in dem Zustand bin, dass ich sehe, dass alles komplett vorherbestimmt ist und überhaupt keine Entscheidungen fällen, passieren, also dazwischen gibt es auch noch die Stufe, wo es gar keinen Entscheider gibt, also weder Gott noch dich. Und Entscheidungen geschehen einfach so. Und am Ende siehst du vielleicht, dass nie irgendwelche Entscheidungen geschehen, sondern alles schon mehr oder weniger seinen Ablauf nimmt, wie es eben nimmt. Und je nachdem, wo dein Bewusstseinszustand ist, das ist perfekt richtig. Und wenn du voll in ein Ego bist und meinst, du kannst alles entscheiden und machen, auch das ist perfekt richtig. Das ist dann das, was du gerade erfahren sollst. Du bist Gott, du bist das Göttliche an sich. Und das möchte diese Erfahrung von, ich, wie wird der Name, Brigitte oder Barbara? Genau, der Göttliche möchte genau diese Erfahrungen jetzt in dir machen. Mit Wille oder ohne Wille, mit Hingabe oder ohne Hingabe, mit Ich oder ohne Ich, ist völlig egal, völlig gleichwertig. Es ist immer perfekt so, wie es jetzt ist. Und wenn dein Wille ist, dann gib dich diesem Willen hin. Und wenn da kein Wille ist und du siehst aber einen Willen Gottes, gib dich dem hin. Und wenn du das auch nicht siehst und du siehst, es passieren Sachen, dann gib dich dem hin. Ja, oder folge deinen Impulsen, wenn welche da sind, und wenn keine da sind, bleib sitzen und warte, dass jemand kommt und dich auffordert zum Tanz des Lebens. Alles okay, wie es geschieht. Auch in Beziehungen. Absolut. Ja, morgen würde ich wieder was anderes sagen, aber ist egal. Okay, danke für die Frage.
Die nächste Frage kommt von Spiritual Audiobooks. Lieber Edgar, wahrnehmen, dass Wahrnehmung geschieht. Mehr braucht es nicht, sagst du. Reicht das hin bis zur Verwirklichung?
Interessanter Name, Spirituelle Audiobooks, hallo. Hallo, liebes Buch. Das ist eine spontane Meditation, wie sie gekommen ist. Wahrnehmung ist nicht, aus meiner Sicht nicht wirklich der letzte, dass man jetzt sagt, das ist es. Ja, sondern Wahrnehmung ist das Phänomen, welches am beständigsten ist, von all dem, was kommt und geht. Und Wahrnehmung und dieses Selbst, in einem Selbst, wenn ich sage, Wahrnehmung ist gleich das Selbst, dieses eine Selbst, wo man noch so ein Selbstempfinden hat, ist eine Tür aus meiner Sicht. Ist eine Methode, eine Tür zu dir selbst, um immer wieder auch in Frieden zu kommen und einfach so eine gewisse Meditationshilfe, um immer wieder in Zufriedenheit zu kommen. Ist die Erinnerung daran, weil sie ja in jedem geschieht, in jedem da ist, egal ob erwacht oder nicht erwacht. Im sogenannten nicht erwachten Zustand kann das eine Tür sein hin zum Erwachen. Im sogenannten erwachten Zustand ist es eine Erinnerung, da immer wieder mal hinzugucken und nicht zu vergessen, dass das ja immer da ist. So als Hilfe, eine Krücke, eine Brücke, wenn mal wieder irgendwelche Orkane oder Gewitter toben. Immer wieder zurückfinden in diesen Frieden, dass der immer da ist, dass man überhaupt nichts von außen braucht. Das ist eigentlich nichts anderes. Ja. Es ist das Ewige, ein Teil des Ewigen, ein wahrnehmbarer Teil des Ewigen. Und eine Eintrittspforte, quasi. Die aber nicht bei jedem funktionieren muss. Ja, okay.
Silke schreibt: Namaste, Edgar. Vielen Dank für deine Videos. Im Kundalini-Prozess stößt die Energie auf Blockaden im Herzbereich Querstrich Brustwirbelsäule. Langjährige Schmerzen begleiten mich. Wie kann ich unterstützen?
Silke, alles? Dein Name? Namaste, Silke. Ja, mir fehlt da leider. Ich hätte gern so einen Fingerschnipp, wo der Prozess unterstützt wird. Aber das Typische ist halt wirklich immer nur wieder spüren, hinfühlen, diese Schmerz spüren, diese von mir aus Blockade spüren. Egal wie man es nennt, atmen, den Atem geschehen lassen, wie er geschieht. Was kommt da jetzt bei mir? Es klingt so, als ob andere Sprache gewechselt hätten, Englisch. Soll ich das abbrechen? Ist das bei euch auch?
Ich glaube, der hat, wenn jemand direkt geschrieben, wer war das denn?
Ich sehe es nur auf meinem Bildschirm. Er meint mich, ich glaube, bestätigen Sie Ihre gesprochene Sprache. Der glaubt, ich hätte die Sprache gewechselt und wäre jetzt Englisch. Aha. Vielleicht
Und
versteht er Wienerisch nicht.
wer hat dir das denn geschrieben? Steht das oben drüber,
Nee,
das
steht
Bild?
nicht. Es ist das Programm anscheinend Zoom.
Komisch.
Ich gehe auf Abbrechen. Weil
Okay.
Englisch rede ich jetzt nicht. Also
Abbrechen ist
kann
gut.
ich nicht. So, wir waren bei den Blockaden. Was da hilft, ist atmen, den Atem geschehen lassen, so wie er auch immer geschieht. Wirklich nachfühlen, wie will der Körper atmen, gerade wenn Schmerzen, scheinbare Schmerzen da sind oder so ein Druck da ist. Wie will der Körper atmen? Will er schnell oder langsam atmen? Will er laut oder leise atmen? Will er durch die Nase oder Mund atmen? Wie fühlt es sich natürlich sozusagen? Wie unterstütze ich diesen Schmerz? Das ist eine Möglichkeit, dem Ganzen einen Ton geben ist eine Möglichkeit. Also egal, das kann irgendein Laut sein, irgendetwas singen. Ja, alles, was da herum experimentieren, sind so wie wenn man Mantren singen würde. Das ist das, was du so quasi tun kannst. Und was auch hilft. Also würde sie wirklich aufsteigen, würde sie das durchbrechen, vielleicht nur als Erinnerung, falls das geschieht, innerlich aus dem Weg gehen, diesen Schmerz auch zulassen. Also diese Tendenz, da etwas weghaben zu wollen, zum Beispiel eine Blockade weghaben zu wollen, ist leider Teil der Blockade. Das ist jetzt ein bisschen pervers, aber die Blockade selbst blockiert sich, indem sie den Wunsch auslöst, sich selbst aufzulösen. Also völlig verquer. Ja, du müsstest quasi beginnen, diese Blockade zu lieben und damit sein zu können. Und einfach sagen, ja, dann ist es jetzt da. Und es ist voll anzunehmen, ja, was da gespürt wird. Oft ist es ein energetisches Loch, könnte man fast sagen, was sich dann nur so schmerzvoll anfühlt. Und indem man durchatmet und es da sein lässt und es darf da sein, alles, was du da spürst, darf da sein. Und du gehst aus dem Weg völlig, egal was es macht. Gehst aus dem Weg und erlaubst es, was auch immer da da sein will, egal wie es sich anfühlt, egal wie du es nennst. Das kann ein großer Schritt sein. Dorthin gehen. Das kannst du jetzt versuchen, jetzt direkt. Nutz das aus, diese, weiß nicht, ist noch ein bisschen mehr als eine Stunde. Diese Präsenz, was wir hier jetzt haben mit mir, diesem Feld, wo du aufgefangen bist, hör dem Rest gar nicht mehr viel groß zu, sondern bleib da und lass alles zu, was hier geschehen möchte. Will da nichts mehr weghaben. Sag ja zu dem Phänomen, wie es auch immer jetzt ist, am Herzen. Und durchatmen, immer wieder durchatmen. Am besten mit dem Mund. Aus meiner Sicht ist auch beim Herz das Beste der Mund, beim Brust, bei der Brust am besten. Richtig tief in die Brust reinatmen, durchatmen mit dem Mund. Ja. Und alles da sein lassen, was jetzt da sein will. Wenn dann Tränen kommen, wenn Traurigkeit kommt, wenn Gefühle kommen. Schau mal, was ist jetzt da? Eigentlich müsste man jetzt da besser, wäre besser, wenn man, du bist jetzt in YouTube, das ist natürlich dann super optimal für den Prozess, weil jetzt wäre richtig gut, da gemeinsam hinzugehen, wo ich dich begleiten könnte und schauen, was ist jetzt da? Aber du kannst das ja tippen. Was ist jetzt da? Was fühlst du jetzt? In diesem Loslassen. Diesem Loslassen, dass es anders sein muss. Kannst es ruhig schreiben, oder du bleibst einmal da drin und fühlst, wie du magst. Kundalini weiß von selbst, wie sie sich befreit, was das Beste für sie ist, was das Beste für dich ist. In dieses Vertrauen hineingehen. Das geschieht alles zum richtigen Moment. Und so wie es jetzt ist, ist es immer richtig. Und du brauchst dich da gar nicht mehr groß einmischen. Und vor allem brauchst du es überhaupt nicht anders haben wollen, als es ist, weil das erzeugt die Reibung und den Schmerz, es anders haben zu wollen. Wenn es für dich okay ist, gib uns irgendein Zeichen, ob du jetzt noch im Film bleiben willst und ich noch da bei dir bleiben soll oder ob du für die restliche Zeit hinspüren magst und jemand anderer stellt eine Frage. Schreib, wie es für dich jetzt okay ist.
Silke schreibt, könntest, danke für deine Rückmeldung, es geht um Selbstliebe.
Ja, genau. Und die Selbstliebe ist das, ich glaube, das hat jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vorher geschrieben haben. Selbstliebe ist das, genau, auf das ich zeige. Selbstliebe heißt, dass du auch diesen Schmerz annimmst, das, was da bei dir ist, all das spüren. All das, was jetzt da ist in dir selbst. Das ist eben genau hier. Das ist ja genau diese Liebe, die da ist. Und das fängt aber auch hier an. das anzunehmen, so wie es ist, dich so anzunehmen, wie du jetzt bist. Und das dann zu durchspüren, gerade wenn du eh schon beim Thema Selbstliebe bist, das zu durchspüren, der Schmerz, der da vielleicht sitzt aus vergangenen Erfahrungen, egal was es ist, das zu spüren, das nicht weghaben zu wollen, dass das nicht mehr spüren muss, sondern zu spüren, ganz bewusst, zu weinen, zu lachen, Angst zu haben, zu zittern, was auch immer geschehen möchte. Körperlich hinspüren. Da geht es nicht darum zu sagen mit dem Kopf, um was es geht. Das sind schon Konzepte. Sondern was du jetzt spürst, da, hier beim Herzen. Und schreib ruhig, was du fühlst. Jetzt. Bleibt's nächste, Silke. Ja, dann ich hätte da wirklich die Einladung. Ich weiß nicht, ob du das heute noch schaffst oder sonst beim nächsten Mal oder auch bei einem anderen Satsanglehrer. Wirklich in einen, wenn man sich das genauer anschauen mag, gemeinsam in einen Dialogprozess zu gehen. Also, das macht da mehr Sinn als jetzt über YouTube. In Spüren zu gehen, ist ein bisschen schwierig. Zumal ich dich auch nicht sehe. Aber das ist der Weg. Dorthin zu spüren, hinzufühlen, zu atmen. Das ist das, was du tun kannst und unterstützen kannst. Und innerlich aus dem Weg gehen und all das zulassen, was da geschehen möchte. Auch loslassen den Wunsch, dass es anders sein soll. Ja. Und das ist ein Akt der Selbstliebe, weil da beginnst du dich dann voll anzunehmen. Wenn du sagst, so wie es jetzt ist, ist es okay. Das ist Selbstliebe. Und dir dann Gutes tun. Gutes tun. Gutes tun. Dem folgen, was sich für dich gut anfühlt. Parallel dazu im Leben sozusagen. Im Leben. Quasi als spirituelle Praxis. Dir Gutes zu tun. Ja, und danke, Silke. Okay. In der Zwischenzeit habe ich gesehen, dass die Silke als Kamala, sie hat, glaube ich, geschrieben, auch in Zoom, jetzt auch in Zoom ist, die vorher die Frage gestellt hat mit dem Herzchakra. In YouTube ist jetzt in Zoom reinkommen.
Ja, Namaste. Hallo,
Namaste,
Edgar.
hallo, Kamala. War
Ich
jetzt
habe das
gute
gerade
technische
versucht.
Unterbrechung, weil
Ja.
dadurch haben wir gar niemanden anderen dazwischen gehabt. Das war super.
Ja,
Perfekt.
wunderbar, vielen Dank. Also ich habe gar nicht
Ja.
damit gerechnet. Das
Ja.
war alles ganz spontan heute. Also Namaste.
Namaste.
Ich habe sehr viel deine Videos geschaut und gehe da immer wieder mit in Resonanz und kann mich da ganz viel mit verbinden und wiederfinden. Ja, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich so schnell mit dir sprechen kann. Also vielen Dank dafür.
Ja, super.
Und ja, das hilft sehr, wenn jemand über die Erfahrungen berichtet und man sich darin wiedererkennen kann. Ja, also du hast schon sehr viel beantwortet von meinen Fragen. Es bestätigt eigentlich immer wieder auch das, was ich eigentlich schon weiß oder zu wissen meine. Ja, und Ja, es kommen eigentlich immer wieder die gleichen Schleifen, wo ich dann aber auch denke, ja, das kommt mir alles bekannt vor. Atmen, fühlen, nicht weghaben wollen. Und ja, ich merke in meinem Alltag, ich bin sehr viel mit Kindern in der Schule unterwegs und man begegnet da sehr vielen Menschen. Und wenn man dann immer feinfühliger wird, dann erkennt man auch sehr vieles. Und das war gerade sehr spannend für mich nochmal zu sehen. Also ich glaube, ich bewege mich da sehr viel im Außen und vergesse dabei, mich selber dann zu fühlen.
Verstehe, ja, klar.
Ja, und das ist sehr logisch, ne? Also wenn man viel im Außen ist und wenig bei sich selbst, dann, ja, dann, das erklärt ja schon vieles.
Klar, logisch.
Also kann ich alles gut nachvollziehen, habe ich mich selber auch schon in vielen Bereichen so erkannt und gesehen. Und gleichwohl falle ich immer wieder dann doch zurück in alte Muster und merke, ach, ich will es eigentlich nicht haben, weil ich muss ja funktionieren im Alltag. Und das eine ist, ich bin alleine und nehme die Zeit für mich. Das klappt wunderbar. Und in dem Moment, wo man nach draußen geht und sich dann allem stellt, vor allem mit vielen Menschen, wo sehr viel dann gespiegelt wird, dann wird es mir irgendwann sehr schnell sehr viel und ich bin mir dessen völlig bewusst. Aber ich kann auch nicht einfach gehen, ne? Könnte ich auch, ja, das muss ich halt überlegen, ne? Und da komme ich dann an den Punkt, wo ich zweifle, bin ich da richtig?
Ja.
Nehme ich mir mehr Zeit für mich, aber das geht einfach nicht immer in bestimmten Situationen. Ja, genau.
Kann aber oft die Situationen, wobei ein Beruf ist natürlich heikel, aber gerade wo es man dann glaubt, es geht nicht, dass man es dann trotzdem tut. Und wenn es nur ist, ein bisschen innehalten. Ja, das reicht ja, das kann man ja kommunizieren. Moment, ich muss ganz kurz nachfüllen oder Pause, Stopp. Und in diesem Moment zu sich selbst zurückgehen. Und aus diesem dann neu agieren, statt reagieren. Also aus sich heraus. Das ist eine Übungssache. Aber das kann helfen. Sich das gönnen sozusagen. Immer wieder. Diese paar Sekunden. Geht mit Kindern wahrscheinlich schwierig. Kann man vorstellen. Ja. Du schreibst jetzt, oder? Weil ich höre nichts.
Ja, Entschuldigung, ich habe mich stumm geschaltet und konnte nicht wieder zurück. Jetzt bin ich wieder
Ah,
freigeschaltet.
alles klar,
Vielen
okay.
Dank. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich lasse es einfach
Ja.
offen. Ja, mehr agieren, anstatt zu reagieren und sich viel mehr kleine Momente im Alltag nehmen und das dann zu tun, was man möchte und sich vornimmt. Ja. Also ich tendiere dazu, mir sehr viel auf einmal vorzunehmen und dann gar nichts davon zu tun und ja, diese kleinen Dinge immer wieder aktiv in den Alltag bringen, mehr zu agieren und nicht re zu reagieren. Und das trifft es sehr gut.
Das Problem, glaube ich, haben gerade heutzutage viele,
Ich fühle mich
dass
ertappt. Ja.
ja.
Ja, vielen Dank. Ich kann sehr viel damit anfangen und
Ja.
ja, ich bin gespannt. Ich habe ja im Chat auch geschrieben. Ich würde mich freuen. Vielleicht möchtest du irgendwann vielleicht mal nach Köln kommen oder findest den Weg dahin.
Ah
Du bist ja sehr
ja,
viel
why
im Süden
not? Ja.
unterwegs auch.
Jetzt
Genau, und sehr weit
ja.
weg.
Aber in 2 Wochen
Genau.
bin ich in Frankfurt am Wochenende. Das
Oh,
ist
da
gar nicht
weiß ich
so
gar
weit
nichts
weg.
von.
Ah, das
Ja.
ist von 22. bis 23. am Wochenende 22., 23.
Ah, gut zu wissen.
in Frankfurt.
Dankeschön.
Auf meiner Website findet man es, glaube ich. Hoffe ich. Ich glaube schon, ja, Frankfurt irgendwas
Ich schreibe es mir mal
steht
direkt
da.
auf. Ja, also ich kann ganz viel damit anfangen. Eigentlich war mir das auch schon klar.
Okay, ja, eh, ich
Und
weiß.
ja, die Hausaufgaben
Selbstliebe, ja,
sind
du hast das eh
klar.
selber.
Ja.
Du weißt das, Selbstliebe,
Ja.
für dich. Du kommst an erste Stelle, das ist einfach so. Jeder kommt für sich an erste Stelle. Und es hat nichts mit Ego zu tun, sondern, wie du sagst, mit Selbstliebe. Das zu unterscheiden.
Ja.
Ja.
Ja, ich merke, dass in meinem Prozess sehr viel aus dem Unterbewussten hochgekommen sind. Und in dem Moment, wo ich diese Dinge für mich so realisiere, also die waren dann jahrzehntelang verpackt, dann können sie angeschaut werden. Und das dann aber auch, also das der erste Schritt ist, das ja erstmal wahrzunehmen und auch, ja, also das muss man ja erstmal dann realisieren, je nachdem, was da lange Zeit verpackt war. Und ich erwische mich manchmal dabei, dass ich das zwar festgestellt habe und gesehen habe, vielleicht auch nicht komplett schon durchfühlt habe, dass es mich aber dann doch, es ist so klar, was da war, und dann verunsichert es mich aber noch ein Stück weit. Also, weil dann hat man ja irgendwie eine Information mehr, die der Verstand irgendwie gefasst hat, oder man vielleicht auch ansatzweise vielleicht auch viel durchfühlt hat. Aber es beschäftigt mich dann noch, weil es ist dann plötzlich bewusster als vorher.
Logisch.
Also eigentlich weiß ich, es war schon immer da. Ich weiß auch eigentlich, es liegt schon hinter mir. Und eine Sache, die ich aber auch noch festgestellt habe in letzter Zeit, ist, dass mir Dinge unabhängig von der Zeit, wann sie passiert sind, wenn man jetzt die Zeiteinteilung nennt, doch zu jeder Zeit darauf Zugriff hat. Und das habe ich jetzt sehr, sehr oft selbst erfahren in ganz vielen Übungen, in ganz vielen allen möglichen Methoden, dass ich da Zugang habe. Und ich erwische mich manchmal dabei, dass ich etwas noch richtig stark spüre, was vielleicht schon 5, 6 Jahre vorbei ist. Und das irritiert mich ein Stück weit, wobei ich mir das erklären kann, weil ich erfahren habe, dass alles zur gleichen Zeit existiert. Ist für mich total glasklar und das habe ich so erfahren auch. Aber ich merke, in meinem Umfeld ist das nicht der Fall. Und ich merke an den Reaktionen anderer, dass sie das dann gar nicht nachvollziehen können. Ja, also dass das für mich noch viele Dinge, die schon lange zurückliegen, sind so präsent. Ich habe eigentlich jetzt eine Erklärung dafür, weil man eben immer darauf zugreifen kann. Also es ist für mich nicht weg, es ist da und es ist auch nicht fertig, sondern es ist halt in gewisser Weise ein Teil von mir. Und man könnte ja sagen, es hat sich vielleicht auch, es wurde gesehen oder gefühlt oder so die Richtung. Aber für mich sind viele Dinge, die lange vorbei sind, noch richtig stark präsent. Und ich merke in meinem Umfeld, dass das andere anders wahrnehmen oder eben komplett in meiner Familie beispielsweise oder im engen Bekanntenkreis die Dinge längst vorbei sind. Und man sagt ja auch, man lebt im Jetzt. Und für mich beinhaltet das Jetzt aber die vergangenen Dinge. Ja, vielleicht kann ich das so ganz gut beschreiben. Und dadurch sind sie für mich einfach ungewöhnlich präsent. Also präsenter als für andere.
Das
Und
kann ich schon
damit nehmen sie
verstehen,
halt
ja.
irgendwie noch Einfluss auf mich und verunsichern mich oder irritieren mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
Ja, das ist ja bei Traumata auch so der Fall. Die bleiben ja auch präsent und werden gespürt im Jetzt. Und das ist ja alles gespeichert und will ja gefühlt und nochmal quasi durchlebt werden. Wie das aber andere wahrnehmen, braucht sich da gar nicht zu kümmern. Ja, die haben halt eine andere Wahrnehmung oder gehen anders damit um. Oder verdrängen vielleicht mehr. Oder gehen nicht so stark ins Spüren, dass sie das überhaupt wahrnehmen und diese Connection haben zu vergangenen Dingen. Aber für mich ist das, was du beschreibst, eigentlich ganz normal. Also normal im Sinne, wenn man jetzt in diesen Prozessen ist, eben, ne? Dass da alte Dinge und das Gespür, dass es jetzt auftaucht, ist ja im Jetzt. Ja, also natürlich gibt es das spirituelle Konzept und ich halte ja auch recht viel davon, im Jetzt zu sein, aber man darf nicht übersehen, dass auch Erinnerungen an die Vergangenheit oder wenn man was spürt, was noch krass da ist, emotional, dann geschieht das jetzt. Ja, die Erinnerung geschieht auch jetzt. Auch Pläne in die Zukunft geschehen auch jetzt. Ja, es gibt nämlich nur das Jetzt. Ja, und in diesem Jetzt geschieht das alles, so wie du es gesagt hast. Auch diese Erinnerungen und auch dieses Fühlen, dass das nun präsent ist. Und für mich klingt das schon so, dass da und Traumaarbeit zum Beispiel, da geht es um nichts anderes. Um diese alte, starke Erinnerungen, die präsent sind, die ins Jetzt hineinwirken, um das zu durchfühlen und loslassen zu können. Jetzt nicht analysieren oder irgend sowas, sondern einfach wirklich voll und ganz spüren und loslassen können, integrieren sozusagen. Das ist der ganze Sinn und Zweck von Traumaarbeit. Und damit bin ich auch immer wieder stark konfrontiert, wenn Menschen zu mir kommen, dass genau solche Themen ja auch angesprochen werden. Ich empfehle da immer am liebsten TRE, also das ist so Trauma Release Exercises, wo man mit Zittern, also mit Übungen, Körperübungen, wo man ins Zittern kommt und dann das aus dem rauszittern kann, quasi. Und das ist ja nicht hier gespeichert, sondern es ist wirklich im ganzen Körper gespeichert. Solche Erinnerungen aus meiner Sicht.
Also ich kenne diese Übungen und habe vor 10 Jahren mich damit schon befasst
Ah, okay.
und es wird nochmal auch in die Richtung gehen.
Das ist
Ja,
gut.
also ich
Das ist
habe
gut.
in dem Moment, wo ich für mich das so erkannt habe, ist es für mich eigentlich auch leichter, dass ich sage, gut, das ist jetzt so, wenn es da sein möchte, ist es da und dann das halt anzunehmen. Ja,
Genau,
also.
genau. Sehe ich auch so. Ja.
Ja, schön. Ganz herzlichen Dank.
Okay,
Es treffen noch
gerne.
andere dran.
Gerne. Und vielleicht in Frankfurt.
Ja, ich bin gespannt. Ich schaue in
Ja.
meinen Kalender. Vielen Dank
Okay.
dafür.
Gerne. Ciao. Namaste.
Michaela schreibt: Guten Abend zusammen.
Hi.
Und Friede möchte wissen, und wie nimmt man seinen Körper in seine Wahrheiten mit?
Hallo Frieda, ich nehme an, das bezieht sich auf vorher mit den verschiedenen Wahrnehmungsdimensionen. Oder überhaupt die Wahrnehmung mit, okay, nee, das meinst du wahrscheinlich anders. Ja, für mich ist der Körper der erste Ankerpunkt sozusagen oder der wichtigste Ankerpunkt aller Wahrnehmungen. Also wenn im Körper etwas gespürt wird, energetische Phänomene, Emotionen etc., dann will genau das gespürt werden. Dann geht die Wahrnehmung dorthin. Der Körper ruft ja regelrecht nach der Wahrnehmung. Will ja wahrgenommen werden. Körperanteile, energetische Anteile, Schmerzen, egal was das ist, das will wahrgenommen werden. Das schreit nach der Wahrnehmung. Und da die Aufmerksamkeit sozusagen, was ja eigentlich Aufmerksamkeit ist ja gar nicht so viel, mit Aufmerksamkeit ist ja gar nicht so viel was anderes gemeint als eben Wahrnehmung. Diese Aufmerksamkeit dann dorthin zu bringen, zum Körper, halte ich als extrem wichtig. Weil ich es auch extrem wichtig halte, den Körper generell mitzunehmen, in allem, also auch in diesem ganzen Erwachensprozess. Dass das eben nicht ein rein geistiger Prozess ist, sondern schon auch ein körperlicher Prozess. Letztendlich erwacht, hat es einmal so Sprüche gegeben, ist, im Erwachen erwacht die ganze Menschheit mit. Das ist eine Seite, so die makrokosmologische fast. Und das andere ist, dass alle Zellen mit erwachen. Der ganze Körper erwacht mit. Es geht um das Erwachen jeder Zelle, wenn man so will. Und das will wahrgenommen werden, was da drinnen steckt, was wir immer vorher geredet haben. Zum Beispiel Traumata. Und Traumata werden ja nicht nur in diesem Leben erfahren, sondern auch in allen Vorleben. Und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Reinkarnationsgeschichten, sondern die Eltern, die Großeltern, die Ahnen, ja, die ganze Kette nach hinten. Unsere Körper sind Fortsetzung dieser Körper. Das ist diese Ur-quasi-Sünde oder wie auch immer man das nennen will, das ist alles in uns gespeichert. Sowohl Tätererfahrungen als auch Opfererfahrungen. Und das kommt alles ans Licht langsam. Indem diese Dinge dann verbrennen, der Kundalini-Prozess ist auch nichts anderes, als dass diese Dinge verbrennen, das Traumata, das Erinnerungen, dass das alles verbrennen darf und hochkommen darf ans Licht des Bewusstseins, das wir sind, und verbrennt quasi ein Fegefeuer der Kundalini. So sehe ich das. Der ganze Prozess geht nur darum, und das ist ein kollektiver Prozess und nicht einfach nur ein individueller Prozess. Der betrifft uns alle. Alle, die in solchen Prozessen drin stecken oder sind, machen das nicht nur für sich, sondern für die ganze Menschheit, wenn man so will. Das ist was Kollektives. Das hat was mit Evolution zu tun. Jetzt weiß ich zwar nicht mehr deine Frage, aber meine Antwort, ja, vergesse ich auch gerade schon wieder.
Da ging es darum, wie man seinen Körper in die Wahrheit mitnimmt.
Ah, nicht in die Wahrheit. Nicht in die Wahrnehmung. Habe ich vorher dann falsch verstanden. In die Wahrheit mitnimmt. Ja, das ist die Ebene des Körpers. Die ist eben auch eine Wahrheit. Das ist gar nicht so, dass man den mitnimmt, sondern der ist schon an sich eine Ebene der Wahrheit. Den Körper zu spüren und voll und ganz anzunehmen, voll und ganz, erst einmal voll und ganz zu inkarnieren in diesem Körper. Sozusagen ist eine Ebene der Wahrheit. Die Körperebene.
Ich würde den nächsten Beitrag aus dem Chat vorlesen, oder?
Ja.
Hat sich auch ein bisschen was angesammelt.
Okay, dann mache ich ein bisschen schnell. Ich mache jetzt wie nennt sich das? Speed Dating mit den Fragen.
Ja, das ist durch das Intermezzo mit den Untertiteln gekommen, aber.
Ja,
Ja.
ja.
Die Christine schreibt: Hallo Edgar, liebe Grüße von Gomera. Toll
Hey.
hier. Toll hier.
Ich glaube, ich habe davor eine Mail geschrieben. Kann das sein? Okay. Ja.
Hier gab es keine Wahl. Das Göttliche wollte mich wohl einfach hier haben. Namaste.
Perfekt.
Und Andrea schreibt: Oh ja, in Köln wäre so super. Die Wege sind für mich immer so weit, aber ich finde dein Wirken auch so kostbar und danke dir dafür.
Freut mich. Und wie gesagt, 22., 23. Juni ist in Frankfurt was. Und ich bin immer offen für neue Orte. Nur wer, also wenn sich hier jemand berufen fühlt, etwas in Köln zu organisieren, gerne irgendwann.
Spiritual Audiobook schreibt: Danke, lieber Edgar. Wenn Wahrnehmen der Wahrnehmung nur eine Tür ist, aber nicht die letzte, was gibt es noch für Türen, beziehungsweise was empfiehlst du noch?
Oh, alles. Ich empfehle das, was dir am meisten, ich muss mein Handy ausmachen, das piepst da dauernd, weil ich so Nachrichten kriege. Habe ich ganz vergessen. Machen, weg. Ich empfehle jeden spirituellen Weg. Jeden, der Spaß und Freude macht. Da sind wir alle unterschiedlich. Wenn es den einen Weg gäbe, der für alle der beste ist, dann würden wir längst schon seit 10.000 Jahren irgendwo im Yogasitz im auf dem Berg, auf der Bergspitze sitzen und uns nicht mehr rühren. Und das wäre es gewesen. Drum, das, was dir Freude macht, jeder Weg ist ein Weg, weil es geht gar nicht ums Ziel, es geht um den Weg an sich. Und ich sage ja immer gern diesen Spruch, nicht? Alle Wege führen nach Rom. Und die Abwandlung davon, alle Wege geschehen schon in Rom. Du bist schon in Rom. Ja, es ist nur Illusion, nicht in Rom zu sein. Also alle Wege geschehen in Rom. Und Rom ist sogar derjenige, oder diejenige, die den Weg geht, ist auch Rom. Ist ja die Suche nach sich selbst. Und die Suche selbst ist ein Weg. Und da gehört alles dazu. Da gehört auch das ganz normale Leben dazu. Da gehört Kochen dazu, Tennis spielen dazu, Fernsehschauen dazu, Meditieren dazu, Singen dazu, Schlafen dazu, Essen dazu. Alles gehört, Sex dazu, alles gehört dazu. Beruf gehört dazu, Beziehungen gehören dazu. Es gehört alles zum spirituellen Weg. Und was dich am meisten anzieht, das ist es. Und jetzt dieser Weg von der Wahrnehmung, der ist halt in der Advaita-Szene relativ gegroundet und modern. Ich weiß auch, warum man den Weg geht, weil man da wirklich näher drankommt an das Ewige, an das, was wirklich ewig ist. Eben der Teil, zum Beispiel die Wahrnehmung, die eben ein Aspekt dieser Ewigkeit ist. Die Stille ist ein anderer Aspekt. Der innere Sound ist ein dritter Aspekt. Also es gibt mehrere Dinge, die ewig sind, die man finden kann in sich. Ja. Und als quasi Meditationshilfe oder Türöffner verwenden kann. zum einen selbst, wenn man jetzt sagt, und weil in dem einen selbst ist dann natürlich nicht nur die Wahrnehmung drin oder nicht nur die Stille oder nicht nur dieser innere Klang, sondern die ganze Welt, der ganze Kosmos ist das, was du bist. Und aus diesem heraus sind auch alle Yoga-Wege entstanden. Für den einen ist das Yoga der Tat oder dass er meditiert oder Körperübungen macht oder Hatha-Yoga oder ja, andere macht Kundalini-Yoga und Atemübungen und zitiert Mantren, wer andere macht Karma-Yoga und ist für andere da, also hilft anderen und ist im Helfen gegroundet. Wenn es ehrlich und echt gemeint ist und nicht scheinheilig, um etwas zu bekommen, dann ist das ein legitimer spiritueller Weg. Ein anderer macht Bhakti-Yoga, ist dann quasi die Hingabe, gibt sich schon vorher hin, bevor er noch den Weg zu Ende gegangen ist, weil er einfach nur so in Hingabe zum Göttlichen ist. Und da reicht's dann, wenn es ehrlich gemeint ist, reicht's jeden Tag von mir aus in einen Tempel zu gehen und zu beten, wenn es ehrlich gemeint ist und nicht scheinheilig ist, ich will was dafür zu bekommen. Und Gott lässt sich halt nicht bescheißen. Das heißt, dieses typische Business-Deal-mäßige, wie es in Beziehungen oft ist, ich will was zurück, das funktioniert da nicht. Ja, man muss wirklich das vom Herzen geben. Aber all das funktioniert, all das kann ein Türöffner sein. Für andere sind es Drogenerfahrungen, Türöffner, damit man zumindest einmal einen Aspekt davon sieht und sieht, dass da noch etwas anderes ist. Es können so viele Sachen sein. Es kann Tantra sein, es kann Sex sein, es kann Tai Chi sein, es kann Qigong sein, es kann Zen sein, es gibt so viele Wege, unendlich viele Wege. Und der Weg ist für dich der, der dich am meisten anzieht. Ja? Und Türöffner kann so vieles sein. Ja? Und so viele, und eben auch in der Ewigkeit existieren so viele Aspekte der Ewigkeit. Nicht nur die Wahrnehmung ist ewig, in Wirklichkeit ist auch die Stille ewig. Die überhört man meistens. Das klingt jetzt lustig, wenn ich sage, die Stille überhören. Aber die Stille ist eben so leise, dass man sie nicht hört. Gerade deshalb ist sie halt immer da, darunter, unter all diesem Gedöse. Also die Stille ist nicht nur da, wenn es still ist. Und die Stille ist immer da, nur da wird es eben dann überhört, weil es zu leise ist. Und all diese Phänomene gibt's, ja, und können Öffner sein und können Zen-Stick sein oder Meditationshilfen sozusagen. Ja, danke für die Frage. Das war jetzt gut mit. Ja, darum hat man ja dann noch dann den kosmischen Ton, ne? Der ist ein bisschen lauter wie die Stille. Den überhört man aber meist auch.
Andrea schreibt, danke für diese befreienden Worte gerade. Sie helfen. Es geht mir wie Silke, wir sind ja sowieso alle verbunden.
Jupp. Danke, Namaste.
Und Lilith schreibt, wenn man keine besondere Energie, zum Beispiel auf irgendeiner Höhe der Wirbelsäule spürt, heißt das dann, dass die Kundalini noch im ersten Chakra ruht? Ist die Kundalini dann denn gewöhnt, ein Ist die Kundalini denn gewöhnlich eindeutig wahrzunehmen?
Puh, ist ein großes Feld, diese Frage. Danke für die Frage, aber die ist wirklich sehr groß. Die kann ich jetzt nicht im Speed-Dating mit Fragen beantworten. Muss ich kurz ein bisschen schon, ein bisschen zumindest tiefer gehen. Also Kundalini ist so vieles. Kundalini ist ein Wort für viele Phänomene. Es gibt einmal die körperliche Kundalini, die sich halt im klassischen Yoga und Tantra zeigt, in der Wirbelsäule, aber auch so im ganzen Körper. Wenn man Kundalini einmal völlig erfahren hat, ja, und erfahren hat sich selbst auch als Kundalini. Ja. Kundalini ist auch gleichzeitig das Unterbewusste. Und wenn dieses Unterbewusste sich mit Bewusstsein vereint, sozusagen, oder man könnte sagen, der Teil vom Eisberg, der unterm Wasser ist, ist Kundalini. Oder ist das Unterbewusste und der Teil über dem Wasser ist die Spitze des Eisberges, meist der Teil, der glaubt, alles zu steuern, aber in Wirklichkeit überhaupt nichts in der Hand hat. Wenn das einmal geschieht, dann, dass man Kundalini erfahren hat und sich selbst als Kundalini eben erfahren hat, dann erkennt man, dass Kundalini sowieso die Energie des ganzen Kosmos ist. Also auch das ist dann Kundalini. Ja? Und was weiß ich, das ist Kundalini. Alles ist Kundalini. Das ist alles Energie. Einfach nur. Es ist einfach Energie, auch in manifester Form, also quasi in erfrorener Form, könnte man sagen, ne? Die Energie als Materie, das ist jetzt quasi manifest, körperlich, Teilchen. Aber es ist auch, ne? Welle und Teilchen sind zwei Aspekte desselben, weiß man seit Einstein auch offiziell, also ohne Esoterik. Und das alles ist für mich Kundalini letztlich, weil es die ganze kosmische Energie ist. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, du meinst halt das, was im Yoga als Kundalini-Prozess gehandelt wird und verkauft wird oder auch verschenkt wird im besseren Fall auch. Wobei Verkauf auch nicht so schlecht ist. Ich habe ja auch Kundalini-Kurse gegeben. Das, was da erfahren wird, ist eben Lebensenergie. Und wenn man in diesem Konzept, dass man sagt, sie ruht im ersten Chakra, das ist nicht wirklich so, dass sie dort ruht. Sie ist dann halt nicht wahrnehmbar. Aber sie ist dennoch permanent da, weil sie ist die Lebensenergie, die dich belebt. Und man kann das so sehen, wie eine innere Flöte. Und diese Flöte hat sieben Löcher sozusagen, sieben Töne. Und auf dieser Flöte, und da kann man unsere Wirbelsäule als Flöte sehen, und die Töne, die einzelnen, kann man als Chakren sehen, auf dieser Flöte spielt Gott. Und da kann man zum Beispiel, erfahrt man dann Kundalini, auch der normale Mensch, diese Energie, die da fließt, unbewusst, also sie ist nicht bewusst, man spürt sie nicht, aber man erfährt sie als Emotion, man erfährt sie als Lust, ja. Das heißt, jeder im zweiten Chakra, mehr oder weniger, wäre das zugeordnet, jeder Mensch. Und damit ist nicht nur die sexuelle Lust gemeint, sondern ist auch das Sinnhafte gemeint, zum Beispiel auch gutes Essen, Hedonismus, Konsum von Substanzen oder wenn es Alkohol ist oder was. Also vor allem das Essen muss dann gut sein, nicht? Wenn es mit Lust ist, es muss nicht gesund sein, sondern gut sein. auf der Ebene des ersten Chakras reicht's, dass du das isst, um zu überleben. Auf der Ebene des zweiten Chakras muss schmecken. Das heißt, du hast dieses Lustgefühl dann zum Beispiel beim Essen, aber das betrifft dann andere Sachen genauso. Die Ebene des dritten Chakras ist Freude, ist Wille, ja, das ist die Energie, da schmeckt dann diese Energie, die Emotion sozusagen, Emotion heißt E-Motion, Energy, Motion, Energie in Bewegung, E-Motion. Diese Emotion wird dann als Wille wahrgenommen, als Freude, das ist der Geschmack dieser selben Energie jetzt als Freude, ja. Lachen, hahaha, im Solarplexus. Das heißt, eine auch Kundalini als Freude verpackt. Hier ist sie als Liebe verpackt, ja, im Herzchakra. Hier ist sie als Ausdruck verpackt. Da gehört dazu malen, da gehört dazu musizieren, da gehört dazu tanzen, da gehört dazu dichten. Ja, das ist hier im fünften der Ausdruck an sich. Das ist auch ein emotionaler Geschmack sozusagen. Da ist das dritte Auge, da beginnt das Sehen, da geht es nicht so sehr nach außen, sondern geht es nach innen. Und es lüften sich die Schleier und die Illusionen und man beginnt wahrzunehmen, das Nichts auch wahrzunehmen und überhaupt Wahrnehmung wahrzunehmen, spirituelle Erfahrungen. Das alles sind Ebenen von Kundalini, die geschehen auch in jedem normalen Menschen. Quasi, man kann gar nicht sagen unbewusst, weil die Lust, die Freude, die Liebe, das sind ja bewusste Dinge. Nur nennt man es nicht Kundalini, da nennt man es Emotion. Ja? Also wahrnehmen tut schon jeder. Aber spüren als Energie, als die Lebensenergie, die da durch den Körper fließt, tut man es halt bewusst nicht so. Ja? Das ist, weil es was wie selbstverständlich ist. Und auf dieser Ebene, dass sie rein als Lebensenergie uns belebt, ist mehr oder weniger die Ebene des ersten Chakra. Jeder Mensch spürt die Energie dann zum ersten Mal so richtig als Energie in der sexuellen Erregung, im zweiten Chakra. Da ist sie dann im Körper spürbar. Ja, nicht wenn ich jetzt was esse, das ist ja eine andere Lust, als wenn ich wirklich im Körper diese Energie spüre, als Erregungsenergie. Aber in höheren Ebenen wird sie dann eben wirklich spürbar hier als Kraft. Und das muss nicht hinten in der Wirbelsäule sein. Das kann vorne im Solarplexus sein oder auch als Liebe. Das wird dann, umso mehr man diese Entwicklung geht, umso bewusster wird einem, dass hier schon Energie und Kundalini fließt und wirkt. Und eben dieses Chakra wirkt sozusagen, offener ist, die Liebe schon sich mehr manifestiert etc. Dieses Spüren in der Wirbelsäule, aus meiner Sicht, ja, in den meisten Yoga-Übungen, wo man Leute sagen, sie spüren jetzt Wärme, sie spüren jetzt das und das und das. Aus meiner Sicht, aus der aufgestiegenen Sicht sozusagen, ist es fake. Ja, das redet man sich ein. Das sind so Wahrnehmungen, die durch den Geist entstehen, die man sich manifestiert sozusagen, der Verstand selbst und der Geist und Bewusstsein ist in der Lage, das komplett sozusagen zu visualisieren in Meditationen und dann Wärme zu spüren, Energie zu spüren. Das dient schon dazu, um einen auf den wirklichen Aufstieg vorzubereiten, aber wenn es dann wirklich aufsteigt durch die Wirbelsäule, das ist erst ganz zum Schluss, das ist erst ziemlich am Ende und da kommt sie dann schon von unten und steigt hoch. Und das ist nicht ein Prozess, wie es viele glauben, der über Jahre geht, sondern das ist ein Prozess von ein paar Minuten oder dauert dann vielleicht ein paar Tage oder bei manchen kann es schon sein, wenn es physisch spürbar ist als elektrische Energie, die dann zum Beispiel nur bis zum Herzen geht. Und es gibt Menschen, bei denen dauert es dann Monate oder Jahre. Das ist leider, aber das ist nicht der gewöhnliche Fall. Im gewöhnlichen Fall, sobald es wirklich als elektrische Energie spürbar ist, dass man wirklich die Wirbelsäule regelrecht anfängt zu vibrieren, nicht nur irgendein Wärmegefühl da ist, das ist ja eigentlich erst ganz am Ende. Das ist in Wirklichkeit erst ganz am Ende. Also so ungefähr ist dieser Prozess. Das heißt, man muss da nicht in der Wirbelsäule dauernd irgendwas spüren. Das ist erst ganz am Ende.
Lilith schreibt dazu noch, ich kenne jemand, der einen Kundalini-Auf- und Abstieg über 5 Jahre gehabt hatte, der nicht mit einer Erleuchtung einhergegangen ist. Woran kann es liegen, wenn die Kundalini nicht zur Erleuchtung führt?
Ja, leider kenne ich jetzt auch schon einige, weil mich hat sich da eh in München auch eine Kundalini-Gruppe gebildet, wo viele genau dieses Phänomen haben. Das ist ein interessantes Phänomen. Ich weiß, dass das gibt, dass beides gibt. Also es gibt Erleuchtung ohne Kundalini und es gibt Kundalini ohne Erleuchtung und manchmal, und anscheinend ist es eher Glückssache vielleicht, dass ein einhergeht. Es liegt dann sicher daran, dass irgendetwas noch nicht bereinigt ist. Es gibt natürlich Konzepte im Kundalini-Yoga, dass sie dann durch falsche Kanäle gehen würde, also nicht durch Sushumna, sondern durch Ida oder Pingala aufsteigt. Das sind dann Energiekanäle neben der Wirbelsäule. Das sind so Konzepte. Ich bin da kein großer Fan davon. Ich vertraue es Kundalini völlig in jedem Menschen. Das heißt, ich sehe das so, dass das dann der Prozess halt so ist, dass er sich noch nicht ganz durchgearbeitet hat, dass irgendein Anteil in dieser Flöte, ein Loch dieser Flöte, irgendein Chakra noch nicht halt, dass da noch Traumata stecken, dass da noch Blockaden sind, energetische, und sie dadurch noch nicht ganz durchkommen. Und oft steigt sie ja dann, auch wenn man sagt, sie steigt ganz hoch, ist dann selten wirklich bis zum Scheitel gemeint, sondern bei vielen nur bis zum dritten Auge. Und da im Yoga gibt es dann Konzepte, dass sie vom dritten Auge nicht zum Scheitel geht, sondern zuerst über den Bindu aufsteigt und dann erst zur Krone. Das sind halt alles Konzepte. Ich würde diese ganzen Landkarten nicht überbewerten, sondern immer den eigenen Prozess einfach so sehen, wie er ist, und so wie er ist, ist er perfekt. Es muss nicht, wir sind schon alle erleuchtet. Der Kosmos ist schon erleuchtet. Die Persönlichkeit wird sowieso nie erleuchtet. Ja, die darf nur dabei sein, zu sehen, dass der Kosmos immer schon erleuchtet ist. Und wir alle dieser Kosmos sind. Und das ändert ja nichts, ob man jetzt da so einen Aufstieg hat oder nicht. Du bist ja schon das eine. Ja, es ist halt dann ein Erkennen da. Und es ist halt ein evolutionärer Prozess. Und manchmal dauert der länger, manchmal dauert er kürzer. Manchmal geht aber schief. Kundalini ist schon so ein bisschen Kali ähnlich, ja, wenn man mit dem Begriff Kali was anfangen kann, die halt sich dadurch versucht durchzuarbeiten. Und je nachdem, wie stark traumatisiert die Körper sind, kann sie sich besser oder schlechter durcharbeiten. Und zum Beispiel Osho hat einmal eine schöne Geschichte erzählt. Da kamen zwei Schüler zu einem Meister und sie haben gefragt, wie lange es noch dauert, nicht? Wie viele mit ihnen bis zur Erleuchtung. Ne? Sie spüren da, jetzt baue ich das ein, sie spüren da schon die Energie da hinten im Rücken und sie geht rauf und runter und wie lange dauert denn das jetzt noch? Ne? Ja, und dem einen sagt er, ja, du wirst noch ein paar Jahre brauchen oder irgend sowas und er ist total fertig, jetzt kann ich mich an die Geschichte nicht so ganz erinnern. Also der eine ist dann ganz depressiv, nachdem er hört, es dauert noch ein paar Jahre und geht depressiv von dannen. Und dem anderen sagt er, nee, bei dir dauert es noch 2 Leben. Und der sagt dann, was? Nur mehr 2 Leben? Und ist total happy, wow, in 2 Leben schon. Und im selben Augenblick war er dann erleuchtet. Also so ungefähr ging da die Geschichte. Da sieht man wieder, wie das Ego, was für Rolle das Ego spielt und das Attitude, das der Geist, das Ego zu dem Ganzen hat. Umso mehr ich etwas will, bekommen will, umso schwieriger wird's. Umso mehr ich mich aber auf das einlasse, wie es jetzt ist, umso einfacher wird's. Und umso mehr easy gehen die Dinge. Und in Wirklichkeit sind wir, wie gesagt, sowieso alle schon erleuchtet. Egal, ob wir das erfahren oder nicht. In dem Augenblick, wo du erleuchtet wirst, wird die ganze Welt erleuchtet. Und da ist wirklich gemeint jedes einzelne Atom dieses Universums. Und da ist gemeint jeder einzelne Mensch dieses Planeten. Und das geschieht immer wieder und immer wieder und immer wieder. Es ist so. Es erwacht nicht irgendeine Person. Es erwacht immer das ganze Universum zu sich selbst. Immer tiefer, immer tiefer. Es ist auch ein Prozess, ein Werdeprozess, ein evolutionärer Prozess. Also, du bist schon 100.000 Mal erwacht. Ob du es weißt oder nicht.
David K. hat auch eine Frage zu den Chakren. Und zwar, wie lange kann es dauern, von einem Chakra in das nächste zu kommen? Ich höre so wie Musik auf den Ohren, sehe Lichter und der Körper hat so unregelmäßige innere Zuckungen. Ist das ein Anzeichen für eine Energieerhöhung? Das geht schon 2 Jahre.
Wow, super schön. Also ich schätze, von einem Chakra zum nächsten schaffst du locker. Alle 3 Leben wird ein Chakra erwachen. Und wenn man jetzt mal 7, kommt jetzt von den 21 Leben, sagen wir, das sind alle mit 100 Jahre, mit einem Abstand zwischen den Leben, 2100 Jahren. Ich garantiere es dir. Komm wieder in den Satz an, weil es nicht stimmt. Sorry. Sorry. Ich bin albern. Nee, das sind gute Anzeichen. Vor allem die Zuckungen, das nennt man im Kriya-Yoga Kriyas. Ja, diese Zuckungen sind Kriyas und sind Energieentladungen. Genauso das Sehen von Licht oder Lichtblitzen. Man kann es natürlich neurologisch abgleichen, weil es gibt natürlich Störungen auch vom Gehirn her, die sowas erzeugen. Aber üblicherweise, wenn du vor allem auf dem Weg bist, da zeigen sich genau diese Symptome. Das ist völlig normal. Auch dieser innere Klang und innere Melodien, das ist alles ein Zeichen. Du hörst Kundalini, du siehst Kundalini und in dir zuckt Kundalini sozusagen. Das sind diese Entladungen, Mini-Entladungen in den Muskeln von alten Traumata, die sich lösen. Das geht bis auf Zellebene. Also sogar richtige Mikroentladungen. Zittern und Zuckungen können das sein. Das ist ein super gutes Zeichen. Und das ist ein Zeichen, dass Kundalini prinzipiell einmal erwacht ist. Das heißt, die ist ausgelöst, sagt man auch. Die ist nicht aufgestiegen, man unterscheidet das, sondern sie ist ausgelöst und arbeitet sich bei dir jetzt durch. Und da hast du jetzt insofern das Glück, weil das ist der Zustand, wo du eigentlich nicht mehr viel tun musst, sondern das alles eh von selber geschieht. Wie lang und wie das geht, das ist individuell. Von einem Chakra zum anderen. Es ist ja nicht so, dass bei jedem Menschen, ich habe vorher schon gesagt, prinzipiell arbeitet es vom Anfang an, ja, als Emotion. Darum ist bei jedem Menschen anders, wie geöffnet oder wie geklärt die einzelnen Themen der Chakren sind. Das hat viel mit Therapie auch zu tun. Das hat viel auch damit zu tun, wirklich mit Traumata-Arbeit, Blockierungen von Energie. Und bei den Chakren hat es wirklich damit zu tun, wie stark manifestiere ich die Liebesenergie in dem Leben, den Willen. Habe ich da nur ein Thema mit meinem Willen? Kann ich den nicht durchsetzen mit der Kraft? Ist es vielleicht pervertiert und kommt immer nur als Wut raus, weil man es zurückgehalten hat? Das ist so Themen des dritten Chakras. Oder eben hier im vierten Liebe oder Traurigkeit sind da Themen. Das alles will halt befreit werden. Und da kannst du einiges dazu tun. Perverserweise kann man da wirklich was tun. Und das ist eben, dazu gehören die yogischen Übungen mit Pranayama, mit Atemübungen, mit Sauerstoffarbeiten. Sauerstoff ist für mich Prana in Manifestation. Und irgendwelche Hyperventilierungsgeschichten machen oder Therapien, Körpertherapien wie Rebirthing, reiche Körperarbeit, holotropes Atmen und all das. Das alles kann helfen, da schneller voranzukommen sozusagen. Tanzen, freies Tanzen, die Energie fließen lassen. Aber das ist nur Mithilfe. Im Prinzip bei dir ist schon so weit nach deinen Schilderungen, dass der Prozess ohnehin von selbst abläuft. Und das Einzige, was du kannst ihn behindern, indem du den Impulsen und der Freude, die in dir aufsteigt und den Ahnungen und der Intuition nicht folgst. Ja, damit kann man es vielleicht nur verzögern. Aber eigentlich, ich würde an deiner Stelle da wirklich nur dieser Freude folgen, tanzen, den Körper befreien helfen, atmen, das alles reicht aus. Und wenn ich jetzt eine Schätzung abgebe, würde ich sagen, wenn du in 5 Jahren wiederkommst und sich da nicht groß was getan hätte, dann würde mich das groß wundern. Ja.
Die Susanne
Ja,
schreibt, gut,
nee, passt.
gut. Susanne schreibt, guten Abend zusammen. Ich hatte heute auf der Arbeit auch so eine Übergriffigkeit von Kindern und die Eltern haben nichts gesagt. Ich habe mich geärgert und wusste nicht, wie ich reagieren sollte.
Nur den Ton abschalten, habe ich doch vergessen. Ja, kann ich gut verstehen, weil mich wundert es auch immer. Es ist halt ein Zeichen der Zeit. Da ist das Pendel von autoritärer oder gar schwarzer Erziehung sehr stark in Richtung, aus meiner Sicht, anti-autoritäre Erziehung ein bisschen zu stark ausgeschlagen. Wie du sagst, die Eltern sagen da gar nichts. Und ja, aber das muss man sich nicht antun. Da kann man dann schon was sagen. Und da würde ich dann schon. Ja, das ist ein Akt der Selbstliebe, da bei sich zu bleiben und da nicht mitzuspielen. Das wäre dann für dich, nachdem es dir auffällt und du das jetzt auch erwähnst da im Satz, würde ich sagen, ist das für dich eine Lernaufgabe, da zu dir zu stehen und da halt klar zu sprechen, wie du das empfindest und auszudrücken vor allem gegenüber der Eltern. Zum Beispiel, wenn es in der Arbeit ist, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang, Lehrer und so, aber da kann man schon auch ein Machtwort sprechen. Also das wichtigste Machtwort, das übrigens aus dem dritten Chakra kommt, ist das Wort Nein. Ja, das ist zwar im Deutschen sehr lieblich, dieses Nein, und im Englischen wäre es No. Hat mehr Kraft und mehr aus dem Bauch. Und das Nein. Aber irgendwie kann man ja Stopp sagen. Genau. Ja, das ist das wichtigste Machtwort. Es geht nicht darum, etwas durchzusetzen, sondern dass man nicht zulässt, dass alles mit einem gemacht wird. Dieses Recht hast du, das nicht zuzulassen. Und nicht nur dieses Recht, es ist sogar deine Pflicht, deine Aufgabe. In der Selbstliebe zu sein, insofern, und dich da zu schützen. Dazu ist auch diese Energie des dritten Chakras, die sich auch als Wut oder Zorn oder als heiliger Zorn zeigen darf, dazu ist genau diese Energie da. Genau dazu ist sie da. Genau das ist die Übung des dritten Chakras, wenn man so will. Diese Energie zu beherrschen, zu reiten auf eine vernünftige Art und Weise, also nicht auf eine destruktive, sondern in einer konstruktiven Art und Weise. Und da es in unserer Gesellschaft so verpönt ist, geschieht es meist destruktiv, weil man zu lange wartet und zu lange das zurückhält und zu viel mit sich machen lässt, bis das dann explodiert.
Der nächste Kommentar kommt vom Jonas, und zwar er schreibt, ich mag dich sehr und er wünscht uns einen schönen Abend.
Na, danke, Jonas. Freut mich.
Sunlight Deko schreibt, gerade hat sich hier ein wirklich böser Anteil gezeigt. Kannst du etwas zu so etwas sagen? Es geschieht nichts Krasses, nur irgendwie ist es witzig, das zu erkennen. Kannst nicht anders erklären.
Ja, ich weiß nicht, was du unter bösen Anteil jetzt verstehst. In dir wahrscheinlich, aber ja, auch das will gesehen werden. Es reicht ja, das Sehen. Man muss nichts damit tun. Man muss dem auch nicht folgen, sondern Sehen ist wirklich oft Sehen und Durchfühlen ist genug zu erkennen, was in einem drinsteckt, was da ist. Aber so konkret kann man dort natürlich jetzt nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, um was es geht, aber auch böse Anteile wollen gesehen werden. Sogenannt böse. Das ist ja muss man immer unterscheiden, ob es wirklich oder ob es nur Konditionierung ist, irgendetwas. Also ob es moralisch ist oder ob es mit Gewissen zu tun hat. Die moralischen Dinge, das hat mit Gut und Böse nicht wirklich viel zu tun. Aber das eigene Gewissen kann dann am meisten sagen, was ist richtig, was ist falsch quasi, für einen selbst.
David K. schreibt, fettes Danke für die Antwort. Und die Silke schreibt, Namaste, Edgar und Team. Es beeindruckt mich immer wieder, wie der Raum gehalten werden kann und auch die Energie fließt, auch online.
War schön. Freut mich.
Ja, und jetzt ist erstmal Stille im Chat.
Na super. Dann genießen wir auch die Stille in uns. Da ist sie dann gut hörbar, ne? Dann wird es lauter, die Stille.
David schreibt, wie wichtig ist die Ernährung bei dem Prozess mit den Zuckungen? Es scheint, mein Körper braucht fast nur Hülsenfrüchte. Teilweise hatte ich Psychosen, da es zu stark gezuckt hat, bis ich das geändert hatte.
Ja gut, ich trenne das einmal, die zwei Sachen, die Ernährung und die Psychosen, für den Aufstieg, mehr oder weniger der Energie und der Befreiung der Energie und um die Energielevel zu erhöhen, kann man schon mit der Ernährung viel tun. Und da halt die Hülsenfrüchte sicher super, überhaupt Früchte auch, also auch normale Früchte. Und Gemüse, das heißt eine vegetarische Ernährung oder vegane vielleicht sogar. Wobei, weiß ich gar nicht, ob vegan in dem Fall so viel besser ist als vegetarisch, ist hier schon gut. Zum Beispiel in Indien gibt es ja keine vegane Ernährung. Ja, weil da hat man immer, das Essen wird gekocht, also auch Gemüse etc. mit Ghee, das ist das Reinfett der Butter, also Butterschmalz. Dann wird viel mit Joghurt gekocht und Chai getrunken, also Milchtee. Das heißt, in Indien ist ja auch die Kuh heilig und hat vielleicht dadurch eine bessere Haltung, kann auch sein. Jedenfalls konsumieren die schon sehr viele Milchprodukte, ne? Und es hat aber nicht geschadet für die Kundalini. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht in meiner Hochzeit, das heißt in der Zeit, wo ich meiner spirituellen Suche quasi dem Höhepunkt zugehe, Ritten bin. Die letzten Jahre war ich dann, oder vor allem ganz, überhaupt das ganze letzte Jahr war ich fast nur vegetarisch praktisch unterwegs. Und das habe ich schon bemerkt, im Körpersystem steigt dann Energie eher auf. Umgekehrt, es gibt ja auch den Abstieg der Energie, den Abstieg der Kundalini und das Erden, sich wieder erden, wieder voll im Körper ankommen, wieder voll auf der Erde ankommen. Vor allem, wenn es dann eben auch um Psychosen geht, kann es gut sein, sich dann zu erden. Wenn man zum Beispiel wenig schlaft und wenig isst, dann würde das auch befeuert werden. Dann kann man wieder eher auch zu Fleisch und Getreide greifen. Oder in den Wegen steht auch Butter. Also Butterbrot würde dann auch schon reichen, tierische Fette. Das hat mich immer dann eher runtergebracht, wenn es zu viel war, sozusagen. Man kann also mit der Ernährung da justieren. Also will ich es anfeuern, dann eher möglichst gesunde, reine und nicht tierische Nahrung und Früchte, Hülsenfrüchte aber auch, genauso natürlich. Da hast du Eiweiß und alles. Und ansonsten halt zum Runterkommen eher das Gegenteil. Was aber Psychosen und so betrifft, muss ich auch dazu sagen, dass man unterscheiden muss jetzt normale, also psychiatrische Psychosen, Neurosen, die ohne einen spirituellen Weg geschehen oder ohne Kundalini geschehen und solche, die mit Kundalini geschehen. Es gibt also Kundalini-Krisen auch, die sich psychotisch zeigen, aus dem Grund, weil die Kundalini dazu neigt, alles ans Licht zu bringen und all die Hochkommer, Entschuldigung, jetzt kommt ein Unwort, Scheiße sozusagen, was in unsere Körper reinkommen ist, an Erfahrungen, an Horrorgeschichten, an wirklichen Traumata und sei es nur einen Horrorfilm angeschaut zu haben, das hinterlässt Spuren im Körper. Und das kann sich dann natürlich manifestieren, wenn das dann wieder raufkommt und ans Licht des Bewusstseins kommt, ist dann die Frage, wie gut dann kann der Verstand damit umgehen, wie gut kann der Verstand das verarbeiten und so können dann quasi auch spirituelle Psychosen oder spirituelle Krisen entstehen, wo man dann durch solche Prozesse halt durch muss. Und da kann auch wieder diese erdige Nahrung einerseits helfen, wieder mehr zu landen, vor allem wenn es damit zu tun hat, dass man wenig geschlafen hat oder wenig gegessen hat und nur Wasser getrunken, so Phasen hatte ich zum Beispiel. Und um wieder sich mehr zu erden. Aber das ist eben normal, es will alles ans Licht des Bewusstseins. Und darum im Yoga zum Beispiel, im Kriya-Yoga, weil wir heute schon so viel über Chakren und Yoga geredet haben, im Kriya-Yoga ist üblich, dass man zum Beispiel die Chakren nicht von unten nach oben öffnet, sondern zuerst einmal das dritte Auge so halb, so ein bisschen öffnet und sich erst dann von unten nach oben durcharbeitet, weil da seit hunderten Jahren oder tausenden Jahren bekannt ist in Indien. Das war immer mit Therapie auch gleichzeitig. Und Atemarbeit war mit Therapie, Pranayamas war mit Therapie. Es war Vorläufer von einem holotropen Atmen, wenn man will, oder von Reichskörperarbeit. Die haben immer schon mit Sauerstoff gearbeitet und halt Prana genannt. Und da kommen dann all diese Traumen hoch aus den unteren Chakren, wo was unterdrückt wurde, wo Missbrauch zum Beispiel, sexueller Missbrauch ist ein riesiges Thema, geschehen ist. All das kommt hoch. Und da ist es viel leichter, damit umzugehen, wenn das dritte Auge schon ein bisschen geöffnet ist, weil dann erkennt man, dann kann man ein bisschen draußen bleiben, dann erkennt man ein bisschen das Illusionshafte der Geschichte, ist mehr im Beobachter, im Bezeugen und kann das neutral bezeugen und der Verstand kann das gut einordnen und man geht einfach ins Durchfühlen von all dem, ohne in die Geschichten zu stark einzusteigen. Also das war immer schon Teil des spirituellen Weges, dass diese Dinge dann während der spirituellen Reise, während der Erwachensreise quasi hochkommen. Alles wieder hochkommen. Wenn es zu viel auf einmal ist, wenn man sie überfordert, dann kann es auch in einer Psychose zeitweise enden oder nicht enden, sondern auch da kann man hindurchgehen. Das ist dann aber das Wichtige, das zu unterscheiden von einer normalen Psychose, wo man dann vielleicht Medikamente kriegt und ewig irgendwo hängt in einem Zwischenzustand, sondern dass man hindurchgeführt wird ans Ende des Tunnels und nicht zurück am Anfang des Tunnels, wie es die Schulmedizin zum Beispiel machen würde, wenn sie da quasi die falsche Diagnose stellt und nur das als normale Psychose sieht. Aber es ist ein großes Feld. Ich meine, im Westen haben wir keine Ashrams. Da kann man halt dann für die Notfälle psychiatrische Kliniken. Aber die Mittel sind halt leider nicht so gut, um damit umzugehen. Die meisten werden nur irgendwie ruhig gestellt und in einen funktionierenden Zustand zurückgebracht, in einen gesellschaftlich konformen, funktionierenden Zustand. Aber der spirituelle Prozess wird dadurch aufgehalten. Das weiß ich, weil auch mir viele auch Psychiater schreiben. Also ich habe auch Schüler schon gehabt, also die Psychiater waren oder auch Leute zum Mitschicken haben. Ja. Weil das ist wirklich ein weites Feld, ein ganz weites Feld. Und da stehen wir in der Steinzeit. Das sind wir am Anfang. Und es wird jetzt in den ganzen Jahrhunderten nicht viel, so viel besser werden. Also da haben wir noch mehr als 100, 200 Jahre vor uns, bis das da wirklich was sich groß. Vielleicht übertreibe ich jetzt, aber. Da ist zum Beispiel in der Osho-Community viel mehr geschehen. Da waren wirklich auch Top-Leute, Top-Therapeuten etc. Wirklich welche, die von Harvard studiert haben, die wirklich vorher schon Top-Leute waren oder Oxford oder sonst woher gekommen sind. Und dann aber das Ganze mit Enlightenment und spiritueller Entwicklung quasi das schon vor 20, 30 Jahre zusammengebracht haben. Jetzt gibt es für uns auch schon, gibt es ja diese Kliniken, die mit transpersonaler Psychologie ein bisschen mit reinarbeiten und so. Das ist ein weites Feld, das hat aber total viel Zukunft, absolut viel Zukunft. Ja.
Ja, vielen Dank, lieber Edgar. Wir sind jetzt am Ende des Live-Chats angekommen. Vielen
Okay.
Dank für dein Sprechen und ja, da freue ich mich auf den nächsten Live-Chat mit dir.
Ich mich auch auf euch. Danke für all die Fragen. Danke, Devaseto. Danke, Svante, fürs Vorlesen. Danke allen Fragestellern. Namaste.